Federführend, der Podcast von Zimmermann Editorial.
Hallo und herzlich willkommen bei Federführend, dem Podcast von Zimmermann Editorial. Ich bin Caroline Diehl, ich bin Redakteurin bei Zimmermann Editorial.
Ich bin Lutz Zimmermann, Geschäftsführer bei Zimmermann Editorial.
Und wir haben ja jetzt in unserer zweiten Staffel immer einen dritten Gast, den wir uns in unser improvisiertes Podcast-Studio einladen. Das ist diesmal der Flo, Florentin Berghoff, der seit Anfang des Jahres, wie Lutz, auch Geschäftsführer bei uns bei Zimmermann Editorial ist.
Ja, hallo, freut mich sehr dabei zu sein. Ich hoffe, das wird schön mit euch heute.
Hoffen wir auch, dass du dich bei uns vorfühlst. Ich habe uns diesmal die erste Schlagzeile mitgebracht, die wir als Aufhänger nehmen wollen für unser Thema. Und zwar aus Focus Online. Klimakleber blockieren beliebte Urlaubsroute. Autofahrer verlieren die Nerven. Ich habe die Schlagzeile gewählt, weil ich gerne oder weil wir gerne über Sprachbilder sprechen möchten, diesen Podcast, weil uns aufgefallen ist, dass im Zusammenhang mit verschiedensten Themen in den letzten Monaten aktuell in den Medien sehr viele Wortneuschöpfungen auftauchen, sehr viele bildhafte Beschreibungsbegriffe immer wieder neu genutzt und erfunden werden und auch Vergleiche gezogen werden auf die verschiedensten bildhaften Art und Weisen. Der Heizhammer zum Beispiel, die Klimaterroristen, der Vergleich von KI mit Atombomben und eben auch Klimakleber, was so ein Begriff war, der irgendwie einem dauernd irgendwo über den Weg gelaufen ist. Und genau, es soll darum gehen, Sinn und Unsinn von Sprachbildern in der Unternehmenskommunikation. Wir haben ja uns vorgenommen, uns immer einen Wecker zu setzen, wenn wir diskutieren möchten. Das heißt, ich würde jetzt mal auf Start drücken und unsere Zeit läuft. Ab jetzt.
33 Kölsche Minuten.
33 Minuten, genau. Wenn ihr das Wort Klimakleber hört, was löst das in euch aus?
Ja, mir tun sie es so ein bisschen leid, dass sie so genannt werden, muss ich sagen. Die Schlagzeile noch, liest nochmal.
Klimakleber blockieren beliebte Urlaubsroute, Autofahrer verlieren die Nerven.
Genau, Autofahrer verlieren die Nerven. Die beliebte Urlaubsroute war der Brenner, glaube ich, ne? War letztes Wochenende.
Genau, ja.
Ich habe es verfolgt. Heftige Aktion. Ja, Autofahrer verlieren die Nerven. Und damit stellt sich ja die Frage, ob die Klimakleber mit ihrer Aktion eigentlich das erreichen, was sie erreichen wollen. Und sie tun mir so ein bisschen leid, weil sie ja eigentlich auf etwas Wichtiges aufmerksam machen wollen, aber mit diesem Begriff Klimakleber in eine Ecke geschoben werden, in der sie sich sicher nicht sehen. Klimakaoten ist ja nochmal die Steigerung von Klimakleber. Die Bild-Zeitung spricht, glaube ich, sehr gerne von Klimakaoten.
Wer hat es eigentlich erfunden, Klimakleber? Weil grundsätzlich bin ich großer Fan von Alliterationen. und das ist ja inzwischen, ich würde es der Bild-Zeitung unterstellen, dass sie das vielleicht auch waren, auch wenn sie inzwischen auf Klimakaoten schwanken, aber Caro, wenn du fragst, was man sieht, finde ich, ist das inzwischen schon so, ist der Rahmen von Klimaklebern inzwischen schon so im Kopf, wirklich einfach diese Hand, die mit die auf der Straße ist, mit weißen Umrissen drumherum, das Kleberlösungsmittel, was daneben steht, zerrende, wütende AutofahrerInnen, dann aber auch LKWs, die bis kurz vor diese Menschen fahren, also es weckt direkt unfassbar viele Bilder und das ist ja auch genau das Thema, was wir heute haben. Aber wie ist es bei dir? Klimakleber, dein erster Gedanke, Caro?
Mein erster Gedanke ist so Bastelstunde im Kindergarten. Weil, also so bei Kleber musste ich irgendwie, da musste ich so an, oder Pappmaché habe ich auch ganz, ganz furchtbare Erinnerungen dran. Ich finde, das verniedlicht die Aktivisten total und man merkt, dass sie irgendwie überhaupt nicht ernst genommen werden und ich finde, es ist auch eher schon fast ein abfälliger Begriff. Ich habe auch versucht herauszufinden, wo der Begriff herkam. Ich konnte es nicht so richtig ergründen, ich würde aber auch mal vermuten, so Ecke, Bild-Zeitung oder so, und ist natürlich catchy, ne? Also gerade was du sagst mit Assoziationen, mit Alliterationen, funktioniert natürlich immer gut, dass es dann auch so im Kopf bleibt. Aber ich finde, dass man so sehr stark dieses Bewertende hat, das sind ja irgendwie kleine Kinder, die ja jetzt ein bisschen Randale machen und also so dieses nicht ernst genommen ist so bei mir so eine sehr starke Assoziation.
Mm. Ja. Ja, und es rückt auf jeden Fall das Thema, um das es geht, vollkommen in den Hintergrund. Aber es geht nur noch um die Menschen, die da kleben und auf der Straße. Und es geht nicht um das Thema, dass sie vermitteln wollen. Also die auch die, also gerade die Bild-Zeitung versucht, die Diskussion mehr auf diese Menschen, die da auf der Straße sitzen und den Verkehr blockieren, zu fokussieren, als über das Thema Klima zu sprechen.
Geht weg von der
Sache. Geht weg von der Sache. Und das ist ja das, was die Klimakleber, die Klimaaktivisten eigentlich erreichen wollen. Sie wollen ja, dass wir verstärkt über die Klimakrise sprechen. Aber das tun wir nicht. Wir sprechen über die Klimakleber, über die Klimaaktivisten. Und wir müssen dabei aufpassen, so wie wir jetzt auch schon drüber sprechen. Ich habe gerade selbst den Fehler gemacht. Ich habe nicht über Klimaaktivisten oder über Demonstranten gesprochen, sondern auch über die Klimakleber. Und damit nehme ich halt auch schon so eine gewisse Deutung vorweg. Da wird geframed. Darüber wollen wir ja heute sprechen. Also die Bild-Zeitung oder wer immer es war, der den Begriff des Klimakaoten oder der Klimakleber aufgebracht hat, erreicht sein Ziel.
Also genau das. Du hast ja auch viele weitere Beispiele gebracht, Caro, zum Einstieg. Was mir mal sehr negativ aufstößt, ist der Vergleich von der künstlichen Intelligenz mit der Atombombe, von Sam Altman mit Oppenheimer. Oppenheimer ist ja sowieso durch den Kinofilm gerade irgendwie auch sehr präsent und da wird auch ein völlig falsches Framing irgendwie betrieben und so medial vielleicht auch ein bisschen verantwortungsloses Framing, weil man eben wirklich Ängste schürt, weil man Vorurteile schürt gegen Klimakleber zum Beispiel, die sind so, KI ist so, KI rasiert Jobs und so weiter. Ich finde immer, dass Sprachbilder eine unfassbare Wirkmacht haben und dass man sich der Verantwortung, wenn man sich ihnen bedient, überhaupt nicht bewusst ist, sondern eben einfach immer nur nach Schlagzeile, nach Bildern hervorrufen und gar nicht irgendwie den Schritt weiter denkt, von wegen, was macht es mit den Leuten, die es lesen, wo rückt es Leute hin. Aber das kommt dann irgendwie so ein bisschen zu kurz oft, finde ich.
Ja.
Ihr habt jetzt schon ein paar Mal den Begriff Framing gebracht. Bevor wir den jetzt ja einfach immer so einstreuen und davon ausgehen, dass auch jeder irgendwie weiß, was das ist, würde ich gerne noch mal ein bisschen erklären, worum es dabei geht, weil genau, das ja eigentlich diesen Kern trifft von, was man mit Sprachbildern versucht zu erzielen oder was die Medien vor allem versuchen zu erzielen. Es geht dabei um die bewusste Verknüpfung von Sprache mit Wahrnehmung und Emotionen. Also, dass man eben schon bestimmte Worte verwendet und sich den Emotionen oder den Bildern, die das bei Personen auslöst, bewusst ist und das zu seinen Zwecken quasi nutzen kann. Den Wörtern also somit einen Rahmen gibt, deswegen, ne? Frame, englisches Wort für Rahmen, die einrahmt, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und man kennt das vor allem aus der Politik. In Amerika ist das auch super groß. In den amerikanischen Wahlkämpfen wird da extremsten Wert drauf gelegt und die Wahlkampfhelfer, die riesengroßen Teams, die da teilweise dahinter stehen, die da betreiben einen riesengroßen Aufwand, um sich vorher ganz genau zu überlegen, was für ein Wording sie da verwenden. Und was ich auch immer ein ganz gutes Beispiel finde, ist Thema Abtreibung. Dass zum Beispiel die Befürworter von Abtreibung den Begriff Fötus verwenden und die Gegner von Abtreibung immer vom Baby sprechen, wo natürlich ganz klar ist, wenn ich mir ein Baby vorstelle, dann habe ich da direkt irgendwie, süß. Da habe ich schon einen Mensch, das ist irgendwie süß, das ist ein Lebewesen, das, keine Ahnung, weckt Muttergefühle, weiß ich nicht, und Fötus ist halt noch so was total Abstraktes. Was noch so sehr wissenschaftlich klingt, ja. Wo man noch keine Beziehung zu aufgebaut hat. Und das sind natürlich sehr starke Assoziationen, die man damit schon versucht, sich zunutze zu machen.
Ja, die politische Sprache, insbesondere wenn es Richtung Wahlkampf geht, ist ja ohnehin, was Sprachbilder angeht, sehr, sehr reich. Muss man auch nur schauen, wie ein Wahlbeben. Jetzt haben wir letztes Wochenende mehr oder weniger aktiv den Parteitag der AfD verfolgt, die von einer Festung gegen die Migrantenwelle sprechen.
Festung Europas.
Ne? Genau, die Festung Europas. Europa muss, oder die EU muss sterben und so. Also gerade sehr populistische Parteien oder populistische PolitikerInnen bedienen sich dieser Sprachbilder. Ich glaube eben nämlich, um nochmal auf den Punkt zu kommen, weil sie sich dieser Macht bewusst sind, die das ausruft, weil es natürlich auch Dinge vereinfacht, weil es Dinge sehr greifbar macht. Wenn ich an eine Festung von irgendwas denke, denke ich sofort an Mauern, das heißt Grenzen hoch, dann ist mir sofort die Forderung irgendwo auch klar. Ne? Auch dein Beispiel von Abtreibung ist ganz klar, es weckt sofort ein Bild und ein Gefühl sogar bei deinem Beispiel. Ein Baby ist Emotion, Fötus ist Wissenschaft, lässt einen ein bisschen distanzierter drauf gucken oder auch noch andere Perspektiven zu. Während wenn du Baby sagst, schon klar ist, okay, da gibt es nur eine Meinung zu Baby, super, Baby, muss leben, Baby ist süß. Zumindest bei den meisten Menschen. Und das lässt eigentlich überhaupt keine anderen Perspektiven zu. Das ist in der Politik schon sehr verbreitet, aber klar, weil es natürlich auch Aufgabe ist, unter anderem kompliziertere Zusammenhänge relativ einfach irgendwie zu erklären, aber auch da wieder Vorsicht, dass man es nicht zu einfach macht.
Ja, ist irgendwie parallel zu dem, wo du über die Fötus und Babys sprichst, irgendwie ähnliche Wordings eben bei der Sterbehilfe-Debatte. Da reden die einen auch eben über Selbsttötung und die anderen reden über menschenwürdiges Sterben. Also, wo du auch eben versuchst, mit den Vokabeln direkt die...
Genau, gutes Beispiel. Oder eben wieder Verwissenschaftlichung, der assistierte Suizid.
Ja, assistierter Suizid.
Da bist du dann schon wieder bei etwas, wo du aus einer höheren Perspektive drauf guckst und abwägst, während halt Selbsttötung ist, ja gut, Töten religiös natürlich hoch fragwürdig verpönt und Töten auch Gesetz natürlich verpönt. Das ist bei einem assistierten Suizid etwas anderes. Da kann man sich irgendwie drüber unterhalten, wenn das andere relativ klar ist. Darfst du nicht, machst du nicht.
Ja, und interessant finde ich das Framing eben dann, wenn wie bei den Klimaklebern oder Klimakaoten das wirklich unbewusst von einer breiten Masse von Menschen oder von Meinungsbildnern, von Medien, von Kommentierenden übernommen wird, fand ich sehr interessant bei dem Begriff der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, den viele, viele Medien sofort übernommen haben, der meines Erachtens ja eher ein Begriff ist. Also ich finde, man hat da so ein bisschen das Verschwimmen von Bericht und Kommentar erlebt. Also diese Situation dieses Krieges, des Angriffskrieges der Russen auf die Ukraine als eine Zeitenwende zu bezeichnen, ist ja zuerst mal eine Einschätzung und eine Kommentierung und kein Fakt. Aber es ist eben von den Medien als ein Fakt übernommen worden und stand nicht als Überschrift über den Kommentaren. Das ist das, was Richard David Precht ja umstrittenerweise auch sehr stark kritisiert hat, dass Leitmedien hier mit der Politik kungeln und diesen Begriff im Grunde kritiklos übernommen haben. Und jetzt ist er in allen Medien drin und er wird auch von anderen Politikern übernommen. Christian Lindner hat erkannt, dass dieser Begriff eine sehr starke Macht hat, hat davon gesprochen, dass der nächste Haushalt eine Zeitenwende markieren wird. Und jetzt ist der Begriff da und er wird auch gar nicht mehr diskutiert, sondern es ist klar, dass wir jetzt in einer Zeitenwende leben. Das ist wirklich ein großer Begriff, weil er bezeichnet eine Ära und nicht nur irgendwie eine Phase von der Politik. Und sehr schlau, weil Olaf Scholz damit im Grunde direkt die Überschrift über seine gesamte Kanzlerschaft gegeben hat. Das ist die Zeitenwende-Kanzlerschaft, direkt eine Programmatik gegeben für seine 4, vielleicht werden es ja auch 8 Jahre. Schauen wir mal. Also sehr, sehr intelligent gemacht, hat funktioniert, wer immer sich das ausgedacht hat.
Komplett im Sprachgebrauch inzwischen und wird ja nicht nur im politischen Kontext benutzt, sondern wird irgendwie bedient sich jeder, der gerade von irgendeinem relativ markanten Wechsel spricht, und der muss noch nicht mal so markant sein wie der in unserer Sicht auf Russland oder Sicht auf Rüstung. Man kann einfach allein auch schon sein, wenn ein Fußballclub seine Transferpolitik ändert oder sonst irgendwas, dann haben wir auch direkt schon eine Zeitenwende, wenn ein Unternehmen vielleicht einen leichten Strategieschwenk macht oder einen neuen Markt erschließt, haben wir eine Zeitenwende. Also ja, gut gesetzt.
Ja, genau. Es gibt große Kongresse, Veranstaltungen, es gibt Podcasts, die diesen Begriff der Zeitenwende in ihrem Titel führen und die sich vielleicht gar nicht Gedanken darüber machen, was sie damit, ja, ich würde nicht sagen, was sie damit anrichten, aber was das bedeutet. Sie bedienen damit im Grunde die Programmatik von Olaf Scholz, der Regierung. Das ist schon interessant.
Ja, das, was sie eigentlich, was nicht zwingend ihre Aufgabe ist.
Genau.
Um es mal so zu formulieren.
Genau. Ja, interessant, dass wir immer wieder auf die Politik kommen. Ne? Du hast gerade von Amerika gesprochen, Caro. Donald Trump fällt mir ein. Lock her up, Witch Hunt, Make America Great Again. Der Meister des einfachen Sprachbilds.
Der Meister der Vereinfachung, das stimmt, ja. Ja,
des Refrains, der von Millionen irgendwie nachgesungen wird.
Immer wieder. Und sei es belustigt, das wird trotzdem nachgesungen. Make America Great Again. Was wird alles Great Again gemacht seitdem? Ja. Bleibt total im Kopf. Ich kann, klar, von Obama, Yes We Can hat man auch noch im Kopf. Ich wusste aber nicht, für was Joe Biden stand. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich vergesslich bin.
Boah, nee, ist bei mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nichts im Kopf. geblieben.
Erwischt, keine Ahnung.
Ja. Ja.
Weil bei Make America Great Again ist ja noch mal die größere Kunst, das noch mal weiter zu verkürzen auf den Hashtag Mager.
Ja, ja, stimmt. Und dann noch fetzige rote Schildmützen dazu zu tragen.
Was als Hashtag funktioniert, ist eh mal ganz gut.
Ja, wohl wahr. Genau, über Politik haben wir viel geredet. Wir sind ja hier natürlich auch ein Wissenschaftspodcast.
Unbedingt.
Deswegen entführe ich euch nochmal hier in die Welt der Wissenschaft, der Sprachwissenschaft und der Psychologie. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass im Hirn etwas passiert, wenn man über Sprachbilder spricht. Wir haben jetzt über Assoziationen gesprochen, die das hervorruft. Und es gibt eine Studie aus Stanford, eine psychologische Studie, schon 12 Jahre alt, aber nicht minder aktuell, die ja ein bisschen auf die Macht von Metaphern, was sie im Gehirn bewirken, eingeht. Das ist ganz spannend. Selbstversuch jetzt mit euch. Die Studienteilnehmenden haben 2 Versionen eines Textes bekommen. Es ging jeweils um Kriminalitätsprobleme in einer fiktiven Großstadt, machen wir es wie Batman, nennen wir es irgendwie Gotham City. Und der einzige Unterschied zwischen den beiden Versionen war die Metapher für Kriminalität. Einmal war sie ein wildes Tier und in der anderen Fassung war sie ein Virus. Und jetzt seid ihr dran mit euren Vermutungen. Welche Ergebnisse kamen jeweils für die eine und die andere Gruppe zutage?
Also beim Virus habe ich so ein bisschen das Bild, dass man das halt heilen kann. Also dass es eher irgendwie was ist, was vielleicht so ein Kriminelle muss man auch wieder in die Gesellschaft zurück eingliedern. Also dass das was ist, wo du irgendwie vielleicht nicht so in dem Sinne hart mit umgehen sollst, sondern vielleicht die auch als Menschen siehst und die müssen einfach nur wieder geheilt werden, damit die Gesellschaft wieder funktioniert. Vielleicht.
Also bei dem Tier, ich komme gerade aus dem Urlaub in Bayern, irgendwie, da laufen die Wölfe rum, die müssen natürlich abgeschossen werden.
Klar.
Weg damit.
Die armen Wölfe.
Ja, die armen Wölfe, aber die reißen die Geißen. Die reißen die Geißen. Und bei dem Virus, ich habe heute in einem Pressespiegel gelesen, vor 40 Jahren gab es die ersten AIDS-Kranken in Essen und dann wurde halt über diesen AIDS-Virus auch gesprochen, total geheimnisvoll und man kennt ihn eigentlich noch gar nicht, der muss erforscht werden, also da gehe ich irgendwie wissenschaftlicher ran, aber auch hochgefährlich, weil ich ihn gar nicht sehe und greife und verstehen kann.
Das ist spannend.
Vielleicht, ja.
Ihr seid beide auf einem unfassbar guten Weg. Die Studienteilnehmenden, die Kriminalität als ein wildes Tier assoziiert bekamen, haben natürlich direkt, wie ihr es auch gesagt habt, vorgeschlagen, hartnäckig vorzugehen, ne? Kriminelle sofort ins Gefängnis stecken. Jetzt von Abknallen wurde nicht geredet, aber da wurde dann natürlich die Hardcore-Mentalität durchgezogen, schön Law-and-Order-Politik eingefordert. Während Kriminalität als Virus kommt genau das, was du gesagt hast, Caro. Also man irgendwie mehr nach Ursachenforschung, nach Bildungsprogramm, Armutsbekämpfung wurde dann irgendwie vorgeschlagen, als ein Weg da rauszukommen. Das trifft eben genau den Punkt. Je nachdem, was du für eine Metapher wählst, für einen, dem ganzen Thema für einen Rahmen gibst, kannst du unfassbar Stimmung machen, Meinung bilden. Das sieht man echt an diesem kleinen Beispiel schon, was für unterschiedliche Mechanismen im Kopf losgehen, um damit zu arbeiten. Oder wie sehr man sich auch von etwas bedroht fühlt oder was die Reaktion ist, was man dann tut.
Ja, das zeigt, wie du mit Sprache... Wenn du radikalisieren willst, kannst du das mit Sprache machen. Wenn du aber beruhigen willst, kannst du es eben auch mit Sprache machen. Je nachdem, was du für einen Begriff wählst.
Ja.
Interessantes Beispiel. Echt cool.
Ja, der Wissenschaftspodcast.
Ja.
Switchen wir vielleicht noch mal ein bisschen zur Unternehmenskommunikation. Wie sehr ist man sich da bewusst, was Sprachbilder können und wie sehr wird es genutzt in dem Sinne?
Also ich glaube, wir erleben schon, dass unsere Kunden und wir uns schon gemeinsam irgendwie Gedanken machen darüber, wie man gewisse Vorgänge framen kann, wie man da auch Sprachbilder oder Motti für finden kann. Wir suchen ja oft für Veranstaltungen Mottis oder wir suchen für Veränderungsprozesse irgendwie eine Headline und ein Sprachbild oder auch ein richtiges Bild, wo man sich gemeinsam auf eine Reise begibt oder wo man gemeinsam einen Berg besteigt. Das ist, damit benenne ich auch gleich schon das Problem. Es sind oftmals sehr abgegriffene Bilder. Es werden oftmals für neue Dinge wieder alte Bilder und Sprachbilder genutzt. Die Sensibilität dafür ist schon da. Vielleicht fehlt auch manchmal so ein bisschen die Zeit. Du sprachst eben von den Wahlkampfmanagern. Ich glaube, Donald Trump, der ist schon seit einem Jahr oder seit zwei Jahren dabei, den nächsten Wahlkampf wieder vorzubereiten und seine Teams. Die Zeit haben viele Unternehmen nicht. Und ich glaube, dass sich Unternehmen hier viel abgucken können von der Politik.
Meine spontane Bestandsaufnahme, wie steht es im Sprachbild der Unternehmenskommunikation, wäre aber schon auch klar, man gibt sich Mühe, man sucht, aber ich glaube, da ist zum einen viel Potenzial, was die Kreativität angeht, mag Zeit geschuldet sein, wir kriegen es ja auch immer wieder gespiegelt, aber auch was Mut angeht. So landet man doch immer mal wieder bei denselben Dingen. Du hast gerade schon einen Klassiker genannt, die Reise in den Berg. Da kann man natürlich auch noch ein Zwischenlager reinmachen, dann, dass man natürlich einen Marathon hat, keinen Sprint, überhaupt super gerne Sport. Am schlimmsten noch irgendwelche Auto-Analogien.
Man kann schon so ein kleines Bingo-Spiel machen. Ne? Also von dem, was immer wieder auftaucht. Also der Marathon statt Sprint ist ja echt so ein Klassiker.
Genau, also auch Benennung von strategischen Projekten, die heißen auch, das sind alles Agenten. Jeder hat eine Agenda und die sind auch alle bis 25. Und das ist alles, nicht alles, aber vieles ist irgendwie einfach austauschbar. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass wir uns und auch gemeinsam mit unseren Kunden einfach mehr Zeit nehmen, um wirklich mal den Nagel auf den Kopf zu treffen, weil wir haben jetzt so viele Sprachbilder irgendwie hier schon rausgearbeitet, die irgendwas mit den Menschen machen und sie auch irgendwie emotional aufladen können, irgendwie, wo du relativ verknappt irgendwie auch eine Programmatik reinpacken kannst. Und da lohnt es sich vielleicht nochmal irgendwie ein paar Wochen mehr rumzuschälen, um dann aber wirklich was ins Unternehmen zu tragen, was nachhalt. Und ich glaube, das Zwischenlager und ein Berg, das macht nicht mehr so viel mit den Menschen irgendwie.
Ja, es sind immer die gleichen Lebenswelten, in denen da auch gefischt wird. Ne? Es wird ja immer versucht, auch an das Team zu appellieren, also an die gesamte Belegschaft. Und dann wird versucht, irgendwie für dieses Team irgendwelche Analogien zu finden. Dann ist das irgendwie die Mannschaft oder dann ist es die Seilschaft. Aber es sind eben eigentlich immer dieselben Bilder. Das finde ich sehr problematisch, weil es gerade im Moment, ob das jetzt irgendwie Digitalisierung ist oder Klimawandel, Nachhaltigkeitsveränderungsprozesse, es gibt ja viele tiefgreifende Veränderungsprozesse im Moment und die werden halt immer wieder mit den gleichen Bildern aus der Vergangenheit erklärt. Und das ist das große Problem und da gibt sich die Politik, finde ich, mehr Mühe, das, was neu ist, auch mit einem neuen Begriff und mit neuen Bildern zu beschreiben. Und das finde ich super wichtig, weil Olaf Scholz, ich komme nochmal auf dieses Zeitenwenden-Thema zurück, Olaf Scholz hat diesen 28. Februar 2022, der Angriff der Russland auf die Ukraine, mit diesem Begriff der Zeitenwende bezeichnet. Und er hat für diesen Tag ein neues Wort gefunden. Und er hat damit Selbstinterpretation geleistet und hat irgendwie den Menschen das Gefühl gegeben, dieser Typ versteht, was hier gerade passiert, weil er diesem Vorgang einen Begriff geben kann. Der kann dem eine Sprache geben, die wir alle verstehen. Und jemand, der neuen Dingen auch eine neue Sprache gibt, der zeigt eben, dass er die Dinge verstanden hat.
Wobei Zeitenwende doch ja jetzt kein neuer Begriff ist.
Nein, aber er hat eben diesen
er hat
Punkt,
ihn nur den, neu konnotiert.
Er hat den Begriff für diese spezielle Situation. Mit diesem Angriffskrieg auf die Ukraine kommen wir in eine Zeitenwende. Das hat er eben, er hat diesem Moment diese Deutung gegeben. Und das war eben neu. Also für diesen Angriff auf die Ukraine hat vorher keiner den Begriff der Zeitenwende genutzt. Und er hat das eben getan. Es geht ja auch bei dem Thema Sprachbild nicht darum, ein neues Wort zu erfinden unbedingt.
Ne? Obwohl also, auch sehr stark und sehr attraktiv finde und das auch viel zu selten
benutzt. Absolut, das machen die ja auch viel in der Politik.
Das ist auch was man, gerade wo man auch irgendwie sehr viel Kreativität nochmal reinbringen kann, weil du wirklich verschiedene Dinge, also durch die Kombination von Sachen, die vielleicht im ersten Moment auch irgendwo nicht so richtig passen oder wo man halt Aspekte von verschiedenen Begriffen zusammenwürfelt. Ich habe jetzt tatsächlich kein Beispiel, aber da kannst du ja nochmal ganz neue Assoziationsräume schaffen, die man so vorher nicht hat. Also eigentlich total schön, aber da muss man halt natürlich auch ein bisschen drauf rumdenken, dass das passt.
Absolut. Wenn Christian Lindner von einer Gratis-Mentalität spricht, dann hat er auch irgendwie so eine neue Wortkombination geschaffen irgendwie und schafft sofort Aufmerksamkeit. Aber hier geht es darum, dass einer für eine bestimmte Situation oder für einen unternehmerischen Veränderungsprozess eben einen Begriff findet oder einen ganzen Satz findet und damit eben zeigt, oh, der hat das verstanden, der findet eine neue Sprache dafür und der kann ich auch folgen.
Den Punkt mit dem Verstehen finde ich sehr gut und sehr wichtig, weil gerade das ist, glaube ich, auch häufig so ein Ding, wenn es um dieses Abgenutzte von Sprachbildern geht, dass man so das Gefühl hat, die Leute haben sich gar nicht richtig damit auseinandergesetzt, was eigentlich der Kern ist von dem, was sie vermitteln wollen. Und dass, wenn du das eben nicht machst, wenn du dir selber was überlegst, wenn du mit was eigenem Neuen kommst, dann setzt das ja voraus, dass du um deine Materie weißt und weißt, was du vermitteln möchtest und das ist eigentlich auch ein ganz anderes und du es dann auch ganz anders verkaufen kannst, ne, den Leuten, wenn du einfach irgendwie sagst, so hier, guck mal, so und so ist es, das ist so der Kern der Sache und nicht einfach nur so nachplappern, in Anführungszeichen, was irgendwie schon mal irgendwo darüber gesagt wurde, sondern wirklich das verstanden haben, wo man hin will.
Ja, weil Lutz, du hast gerade von den immer gleichen Lebenswelten gesprochen, die da bedient werden. Das Problem ist, glaube ich, auch, dass irgendwie unsere Gesellschaft in sehr, sehr ähnlichen Lebenswelten unterwegs ist. Man sucht ja schon immer was, wo relativ viele Leute anschließen können. Deswegen habe ich mich auch gefragt, was sind denn die kreativen anderen Ansätze, wo man sich wiederfindet? Das Ding ist halt, nach wie vor können sich hinter Sport viele Leute versammeln. Auto ist auch schon mal jeder gefahren. Reisen macht auch jeder gerne. Aber was sind denn die anderen Lebenswelten, die irgendwie viele berühren? Ist es was, keine Ahnung, kulturelles, Kunst, Was sind die Themen, woran man auch guten Wandel erzählen kann? Da muss man ja auch irgendwie eine Lebenswelt finden, wo viele zumindest Bezug drauf nehmen können, um es eben zu verstehen. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Bei einem einzelnen Wort gelingt das vielleicht eher. Wenn du aber so eine Geschichte drumherum erzählen willst, irgendwie eine Analogie erzählen willst, musst du ja schon was haben, was jeder auch irgendwie schon gefühlt oder gespürt hat. Das ist gar nicht so einfach.
Das stimmt, das ist nicht trivial. Nicht umsonst verfällt man dann immer so schnell wieder in den Sport oder in die Expeditionswelt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mal Essen. Vielleicht muss man auch mal über eine Großküche sprechen, ja, in der man zusammen was, weil wir essen ja alle morgens, mittags und abends was zusammenrührt. Viele Köche verderben den Brei, stecken auch viele Bilder drin.
Stimmt.
Sowas vielleicht.
Ja, oder du hast einfach den Kontext aus dem Unternehmen heraus, sei es jetzt irgendwie, wenn du was mit Gesundheit machst und du hast halt irgendwie einen Körper, wo irgendwas zusammenspielt, keine Ahnung, Organe oder so. Irgendwas, was auch vielleicht zu der Arbeitswelt der Leute passt.
Ich finde, es kann auch vielleicht mal eine historische Analogie sein, wenn man irgendwie zurück in die Historie guckt und erkennt, irgendwo hat ein Land oder ein Unternehmen oder eine Gemeinschaft einen ähnlichen Wandel durchlebt und guckt einfach, wie haben die das gemacht, und man nimmt die einfach als Vorbild und spricht darüber und versucht das irgendwie auszuarbeiten. Der Begriff der Zeitenwende löst ja auch nicht sofort ein Bild aus, wie das jetzt so eine Bergsteigerexpedition tut. Ne? Aber die Kunst ist ja einfach irgendwie, ich gebe dem eine ureigene Interpretation, und das schaffen viele Unternehmen nicht. Die sagen dann zum 23. Mal, wir müssen noch näher an unsere Kunden ran. Und das löst dann nichts mehr aus bei den Mitarbeitenden. Die sagen, das machen wir seit 20 Jahren. Also noch näher als ich an dem Kunden bin, komme ich nicht mehr an den ran. Das funktioniert einfach nicht. Da wird nicht drüber nachgedacht, wie man das Neue auch mit neuen Worten erklärt, sondern das Neue wird mit alten Worten erklärt. Und da ist die Politik definitiv weiter.
Politik hat ja halt auch einfach den Anspruch, Wähler zu gewinnen und Leute da abzuholen. Und letztendlich ist es aber in der Unternehmenskommunikation bei vielen Themen ja schon auch so. Also wenn du jetzt eine große Transformation hast, du hast irgendwas, irgendeinen Change, den du kommunizieren willst, dann musst du ja die Leute letztendlich auch mitnehmen. Also vielleicht ist da auch so ein bisschen der Geburtsfehler zu denken, naja, wir haben jetzt eine Strategie und wir müssen die nur den Leuten vermitteln, aber wir müssen die Leute ja auch mit an Bord holen. Wir müssen ja auch, eigentlich müssen wir uns die Stimmen von den Mitarbeitenden auch holen, genauso wie sich die Politik ihre Wählerstimmen einsammeln muss. Das ist
eine Denkweise, die ich noch von keinem Unternehmen so gehört oder gespürt habe. Das finde ich ist ein super Ansatz, irgendwie mal die Perspektive einzunehmen, zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass sich möglichst viele Leute versammeln und einfach, wenn sie nur mit Ja oder Nein stimmen könnten, Strategie, dass sie halt sagen, ja, und dass man die denen so erklärt und die auch so emotional auflädt. Von daher sich dann wirklich die Aufgabe eines Wahlkampfmanagers hinein zu versetzen als Unternehmenskommunikatorin, finde ich einen guten Punkt.
Ja, beziehungsweise lass uns diesen Wandel jetzt so kommunizieren, dass wir in einem Jahr von unseren Mitarbeitern wiedergewählt werden. würden, wenn wir zur Wahl stünden, dass die uns nicht abwählen würden. Was würden wir dann jetzt in der Kommunikation dafür tun?
Genau, knalliger Hashtag, rote Schildmütze, müsste passen, ne?
Ja.
Wie der Sparkassen. Kann nur von den Besten
nette,
werden.
Nette Frisur.
Ja, genau.
Ja. Ich beobachte da aber noch einen zweiten, eigentlich schon Fehler irgendwie, den in der Unternehmenskommunikation oft gemacht wird. All die Beispiele, die wir gerade aus der Politik genutzt haben, die beeindrucken ja dadurch, dass sie Dinge auch sehr stark verkürzen und verdichten. Man muss ja immer da aufpassen, man ist dann ganz nah an der Grenze auch zu Polarisierung oder zur fälschlichen Vereinfachung. Gut sind solche Sprachbilder ja dann, wenn sie zwar vereinfachen und auch ein Bild im Kopf entstehen lassen, aber wenn sie eben auch stimmig sind und nicht etwas irgendwie überspitzen. Und in der Unternehmenskommunikation erleben wir es ja dann doch sehr häufig, dass wir es eben nicht schaffen zu verdichten und das Ding eben in einem Satz zu formulieren, sondern dass es immer heißt, und das muss noch rein, und das muss noch rein, und das muss noch rein, und das muss aber auch noch rein. Und derjenige muss dann auch mal was sagen, und die muss aber auch noch zitiert werden. Und dann bläht sich alles irgendwie auf zu einem großen Sprachkonglomerat, wo einfach nichts mehr hängen bleibt. Ja. Und die Kunst, in aller Kürze zu kommunizieren, die beherrscht die Politik auch besser als die Unternehmen.
Ja, zwei zentrale Punkte. Das eine, Vereinfachung, dass man da was lernen kann. Und das zweite, die auch schon angedeutet, ein bisschen fehlender Mut in der Unternehmenskommunikation.
Ja.
Denn einfach mal zu sagen, wir machen es so einfach und dann kommt Person X oder Argument Y nicht mehr vor. Dafür sorgen wir aber dafür, dass wir ein Jahr später wiedergewählt würden, Anführungszeichen, unsere Strategie und Kommunikation der Strategie. Ist manchmal vielleicht echt mehr mitgewonnen, wenn man mit der Denke rangeht.
Ja, ja. Wo kommt das her, diese Angst?
Das ist jetzt eine sehr tiefgründige Frage.
Also, Markus Franz hätte gesagt, Richard, da reden wir beim nächsten Mal drüber. Und abmoderiert. Aber worüber wir auf gar keinen Fall beim nächsten Mal reden können, ihr könnt mich nicht ja einladen, mal bei eurem Podcast dabei zu sein, ohne kurz auf künstliche Intelligenz zu sprechen, sprechen zu kommen. Und ich habe natürlich gefragt, wenn ich schon irgendwie mir überlege, was sind denn kreative andere Ansätze, was sind Lebenswelten, die Leute vielleicht positiv abholen, dann dachte ich, komm, ich muss zumindest mal den Kollegen ChatGPT fragen, was er denken würde. Er schlägt was vor, ich fand Großkirche von übrigens gut, Lutz, er schlägt Orchester vor.
Och, ein total abgedroschen.
Absolut. Ein Gärtner, der seine Pflanzen irgendwie pflegt, der geht auf Architekten ein, ein Labyrinth der Möglichkeiten, ein Kompass in der Wildnis, da sind wir wieder im Prinzip beim Bergsteigen
fast. Architekt, Hausbauer, ganz oft schon.
Genau, aber Kochen eines Meisterwerks hat er auch, ein Steinmetz. Sind wir ehrlich,
ein Steinmetz?
Also ein Steinmetz, der seine Statue formt, ja. Also sonst das Unternehmen
eine Ich habe jetzt an Grabstein gedacht.
Nee, ja, hoffentlich nicht.
Puh, ja.
Ja, aber will sagen, ich glaube, hier kann man es sich noch nicht so einfach machen und die künstliche Intelligenz einfach walten lassen. Hier wäre es schon wichtig, dass jemand mit Unternehmens-Know-how und Kreativität sich Gedanken macht, irgendwie das richtige Wort, den richtigen Satz, den richtigen Rahmen zu finden. Hier sollten wir uns noch nicht zurückziehen und ChatGPT und Koma machen lassen.
Ja, genau. Das finde ich irgendwie cool, dass du das ansprichst mit der künstlichen Intelligenz, weil das den Gedanken hatte ich ähnlich. Wir machen uns ja, oder viele in unserer Branche machen sich ja Sorgen, wie die künstliche Intelligenz uns die Arbeit abnehmen wird in Zukunft. Und ich glaube, das ist dieses Thema Sprachkompetenz und Sprachkreativität. Da kann der Mensch doch noch den Unterschied machen. Da wird uns die künstliche Intelligenz so schnell nicht den Rang ablaufen.
Ja, momentan ist es, denke ich, noch nicht so weit.
Ja. Ja, glaube ich auch. Ja, ich habe auch noch einen Punkt, den ich loswerden will. Und der betrifft allgemein ja die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache ist unheimlich stark, unheimlich bildstark und unheimlich ausdrucksstark. Es heißt unter Sprachwissenschaftlern, dass sie deutlich ausdrucksstärker, bildstärker, assoziativer ist als andere Sprachen. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Aber ich habe mir hier mal so ein paar Begriffe aufgeschrieben, die das, glaube ich, untermauern, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass man diese Begriffe mehr in der Unternehmenskommunikation verwenden sollte. Ich lese vor: Staubsaugermethode, Weichspüler, Schneckentempo, Blütenpracht, Pferdestärken. Alles Worte, mit denen sich sofort ein Bild verbindet, manchmal auch vielleicht eine Emotion verbindet, wo einem warm oder kalt wird.
Red aus.
Darf ich noch weitersprechen?
Du darfst deinen Satz.
Also die Sprache ist reich, bildhaft, kraftvoll, sie ist assoziationsstark. Es gibt natürlich auch im Negativen, das sehen wir bei der AfD sehr häufig, wenn die von ihren Kopftuchmädels sprechen zum Beispiel oder vom Poetschiss der Geschichte. Man kann das eben auch ins Negative drehen, sollte man nicht tun. Aber die deutsche Sprache hält unheimlich viel bereit und du sprachst eben vom Mut, Flo. Wir sollten den Mut haben, in der Unternehmenskommunikation wirklich die Reichhaltigkeit der deutschen Sprache zu nutzen.
Was ein Schlusswort.
Ja, genau. Was ein Schlusswort. Wir haben unsere 33 Minuten gefüllt. Kommen wir zu unseren Learnings.
Kommen wir zu unseren drei Learnings. Ich fange gleich mal an mit Learning Nummer 1, was mein großes Learning ist. Und das ist, lernt von der Politik. Schaut euch von der Politik ab, wie man mit Sprachbildern Aufmerksamkeit erzielen kann, wie man Deutungshoheit erlangen kann und wie man Kompetenz und Führungsqualität beweisen kann. Nehmt euch Zeit, eure unternehmerischen Prozesse mit der richtigen Sprache zu framen.
Mein Learning lautet weg von Plattitüden, keine Mannschaft, keine Autos, keine Expedition. Erlegt euch am besten selbst beim nächsten Strategieprozess, beim nächsten Wandeln Verbot auf, wirklich keine dieser Welten zu bedienen, sondern sucht vielleicht kreativ nach gemeinsam verbindeten Lebenswelten und seid auch mutig in der Sprach- und Wortwahl.
Mein Learning wäre weniger ist mehr. Bevor man sich irgendeinem abgenutzten und im Zweifel schiefen Sprachbild bedient, vielleicht lieber gar keins benutzen. Im Zweifel benutzen wir schon sehr inflationär Sprachbilder und je bewusster man sie einsetzt, desto wirksamer sind sie wahrscheinlich auch.
Mit Sicherheit.
Ja, ich danke euch für das Gespräch.
Danke für die Moderation, Caro.
Ich danke euch fürs Zuhören und wenn es euch gefällt, abonniert uns, schreibt uns gerne auch Themenideen oder schickt uns eine Schlagzeile, die ihr spannend fändet, die wir als Aufhänger benutzen und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.